dadurch ausgeschüttete Cortisol die Immunantwort unterdrückt. Das heißt, Menschen, die ständig und regelmäßig in Angst leben und auch in Angst vor Konflikten leben, die sind tatsächlich im Durchschnitt ungesünder. Warum hält er mir nicht die Tür auf? Warum so? Und dann fangen auch die Fantasien an. Also je mehr man aus dem Kontakt rausgeht und an der Physiognomie und der Interaktion merkt, irgendwas ist da komisch, desto mehr fängt man an, Fantasien zu entwickeln. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie im Grunde genommen vermeiden wollen, dass sie bei diesem Konfliktgespräch dabei sind, dass wenn die schwierigen Dinge auf den Tisch kommen, dass sie bald so, den Eindruck habe ich. Und das fand ich ganz interessant, wie er reagiert hat. Das heißt, man kommt wirklich aus der Ausbildung Mediation Expert Training raus mit mindestens 4 echten Mediationen, 5 echten Mediationen, die man entweder als Mediant oder als Mediator erlebt hat.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Moin Moin, hallo Philipp.
Hi Tilman.
Herzlich willkommen an alle zu dem dritten Podcast hier, den ich hier aufnehme. Und diesmal zusammen mit einem sehr, sehr guten Kollegen, mit dir Philipp nämlich. Wir teilen ja eine Menge Erfahrung bei der Ausbildung von Klärungshelfern. Da bist du ja regelmäßig in dem 6-tägigen Enneagramm-Modul leitend dabei. Du warst Teilnehmer von einem Mediation Expert Training. Das liegt auch schon ein paar Jahre zurück.
Das stimmt.
Und wir sind im regelmäßigen Austausch über viele fachliche Dinge. Und es ist so die Idee entstanden, dass wir beide so gemeinsam so ein paar spannende Themen haben, die wir gerne hier im Podcast miteinander besprechen und wo du auch immer wieder einerseits in die Rolle desjenigen gehst, der die Erfahrungen mit diesen Themen einbringt, aber auch einfach ein Fragender bist. Also wir werden ein bisschen eine Mischung machen von beiden. Wir beiden sozusagen bringen Inputs und wir beide stellen auch Fragen.
Ja.
Ganz genau. Und ich freue mich darauf. Ich finde immer die Gespräche mit dir sehr spannend.
Ja, genau. Ich auch. Also schön hier zu sein, weil ich rede gerne mit dir. Ich lerne immer wieder was Neues, egal wie viel ich schon von dir gehört habe. Ich freue mich drauf.
Genau. Und für alle, die ein bisschen mehr über Philipps Arbeit wissen wollen, enneagramgermany.de. Philipp ist mit Pam zusammen Inhaber von Enneagram Germany und machen dort wunderbare Arbeit in der Verbreitung des Enneagramms, der Wahrnehmungstypologie, so würde ich das sagen, des Enneagramms, die in unserer Arbeit im Mediation Expert Training und als Mediatoren enorm nützlich und hilfreich ist. So, das ist die starke Verbindung, die wir haben.
Ja, genau. Genau. Und ich bin auf jeden Fall offen für alles. Ich finde, heute haben wir auf jeden Fall ein tolles Thema. Ja. Du magst vielleicht sagen, was es ist.
Genau. Ja, keine Angst vor Konflikten. Ganz fundamental. Man könnte sagen, dass das ist jetzt, mir fällt das gerade so ein, wie bin ich eigentlich mal darauf gekommen? Ich bin ja 1983 sehr in der Friedensbewegung aktiv gewesen. Und mich hat sehr umgetrieben, nicht nur was dort an Bedrohungen aktuell durch Kriege, Atomwaffen und so weiter war, sondern ich habe auch Eltern, die Jahrgang 25 und 28 sind und die diesen Mist des Dritten Reiches erlebt haben als Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich habe auch ein bisschen Geschichte studiert und sehr viel über das Dritte Reich. Und mein Bild ist, und ich glaube, das ist vielleicht sogar heute aktueller denn je, mein Bild ist, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie im Sinne von, wenn etwas aus dem Ruder läuft und eben die Demokratie angefochten wird, dass Menschen auch aufstehen und den Konflikt wagen und Nein sagen und ihr Statement machen. Ich habe fast den Eindruck, wenn ich das so sage, ich bekomme so ein bisschen Gänsehaut. Das ist leider heute fast noch wichtiger, als es noch vor 10 Jahren war. Also dieses, klar, auch im privaten Konflikt zu bewältigen, aber auch mutig zu sein, wenn ich merke, da sind Umstände und Zustände, da kann ich als Mensch nicht zustimmen und da möchte ich meine Stimme erheben. Also keine Angst vor Konflikten hat für mich eine menschliche und auch eine politische Dimension. Ich weiß nicht, wie es für dich eigentlich ist. Also wo bist du da, wenn ich das so sage?
Also ich habe es natürlich erstmal nur auf die menschliche, jetzt auch mediatorische Ebene gesehen. Hm. Aber wenn du die Ebene aufmachen willst, unbedingt. Also ich finde, gesellschaftlich und auch politisch ist das ein ganz großes Thema. Und ich sehe es auch wie du. Für mich ist natürlich, ich bin sofort am Differenzieren. Ich sag mal, einfach nur die Stimme erheben, um eine Polarität aufzumachen. Da bin ich dann persönlich wieder ein bisschen vorsichtiger, ne? Weil man kann durch Polarität andere nur in noch mehr Polarität bringen.
Ja, ja.
Da bin ich immer vorsichtig. Aber absolut richtig. Also ich finde, vieles, was schief läuft, so nenne ich es mal, im Dialog gesellschaftlich, hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht miteinander reden.
Ja.
Also sie reden in ihren Bubbles, machen in ihren Bubbles die Themen größer und teilweise auch bauschen sie auf.
Ja.
Aber das Gespräch genau mit der Konfliktpartei, was ja eigentlich Mediation ist, das findet nicht statt oder ganz selten. Und wenn es stattfindet, dann auf einer urteilenden, bewertenden, vernichtenden Ebene und nicht auf einer Ebene, wo man sich als Menschen begegnet.
Ja, ja. Bin ganz bei dir, dass wir der Schwerpunkt heute eher auf dem Persönlichen und Menschlichen und ich mit, ne, an meinem Arbeitsplatz mit meiner Liebsten und so weiter. Da ist ja das schon eine riesige Herausforderung, oft der Konflikt. Aber trotzdem, das ist so auch eine mitschwingende Motivation. Und ich glaube,
bedingt sich ja auch, weil wenn ich auf einer persönlichen Ebene, und da gehen wir ganz bestimmt auch rein, weil ich es auch in meiner eigenen, in meinem eigenen Leben die Erfahrung dank der Mediationsausbildung gemacht habe, wenn ich auf meiner persönlichen Ebene die Angst vor Konflikten verliere, weil ich plötzlich eine ganz andere Haltung dazu habe und erkenne, was da drin eigentlich sich verbirgt, dann habe ich auch die Möglichkeit, in einem auf der Metaebene und einem größeren Kontext auch die Angst vor dem Konflikt zu verlieren und gegebenenfalls genau auch dann, ich nenne es mal einfach aktivistisch, ein kleines bisschen, zumindest in meiner kleinen Welt, in meiner kleinen Bubble, irgendwie mit teil zu haben, etwas zu verändern.
Ja, 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 sehe ich eben genauso. Ne? Be the change you want to see in the world. Also irgendwie die Veränderung auf der Gesellschaft eben fängt eben auch bei uns selbst an. Ne? Also insofern keine Angst vor Konflikten, jetzt erstmal persönlich und direkt, aber mit einem Hintergrund für uns beide, der auch wichtig ist. Und ich würde ganz gerne noch mal so zum zweiten Blick drauf werfen, die Bedeutung, worüber wir reden. Es gibt ja einen Psychiater und Psychologen, der heißt Dahlke, und der hat ja mal so schön gesagt, es gibt so, die Menschheit hat im Grunde 5 große Lehrmeister. Ja, und das ist Partnerschaft, Beruf, Gesundheit, Tod und Konflikte. Also man kann sagen, Konflikte aus einer bestimmten Perspektive gehören wirklich zu den ganz großen fundamentalen Herausforderungen. Und wenn ich davor zurückschrecke und da eine Schwierigkeit damit habe, dann begrenzt mich das in meinem Leben durchaus fundamental. Das ist keine Lappalie. Also vor Konflikten zurückschrecken hat einfach potenziell wirklich schwierige Wirkungen.
Ich kann nur zustimmen, ja.
Und da würde ich ganz gerne auch mal mit dir hingucken. Also einfach mal, um dieses Fass mal aufzumachen. Also was ist denn eigentlich unsere Sicht darauf? Was ist unsere Erfahrung? Was wissen wir darüber? Was passiert eigentlich, wenn ich Dinge runterschlucke, wenn ich Konflikte runterschlucke, mich anpasse, zurückschrecke oder nochmal anders gesagt, was für Formen gibt es überhaupt, Konflikten auszuweichen? Ich habe so ein paar genannt, sich anpassen, runterschlucken, Faust in der Tasche ballen, was fällt dir noch? Was sind so typische Symptome, was passiert, wenn Leute Konflikten eher ausweichen?
Oh, da gibt es so viele Ansatzpunkte, weil es auch ich würde fast sagen, in fast jedem psychologischen Modell ist irgendwie eine Form, die mit Konfliktausweichung in jeglicher Form zu tun hat. Aber wenn ich das jetzt erstmal auf diese ganz instinktive Kampf-Flieh-Erstarren, dieses Fight-Flight-Response, was ja super bekannt ist, dann ist Angst vor Konflikt erstmal auf dieser Ebene, ich sag mal auf der ersten Begegnungsebene, natürlich erstmal erstarren und fliehen, ist das Erste, was bei Angst vor Konflikt passieren kann. Also erstarren, es gibt ja auch mittlerweile noch ein viertes, eigentlich dieses Anpassen. Fawning ist es auf Englisch. Dass wir auf der Ebene eigentlich uns gar nicht ausdrücken. Entweder wir verlassen die Situation und dadurch entweder macht es den Konflikt noch schlimmer, weil die Person gegenüber überhaupt keinen Anknüpfungspunkt hat, was überhaupt jetzt das Problem ist, genau. Wir fangen an zu interpretieren und alle diese Sachen, die kommen jetzt dazu mit der Komplexität, was Angst im Konflikt alles auslösen kann. Und dieses Interpretieren ist, finde ich, eins der schwierigsten, destruktivsten Dinge, die man eigentlich im Konflikt tun kann. Aber dadurch, dass ich mich entziehe, glaube ich, kann das schnell entstehen. Und so wird dann aus einem, mir ist das gerade zu viel oder zu emotional oder zu, auch die Angst davor, sich vertreten zu müssen und dann vielleicht zu viel sein zu können, das gehört da irgendwie auch mit dazu. Ja. Oh, das, da steckt so viel drin. Das ist,
Ich find, ne, was du so beschreibst, dieses ein mögliches Muster ist dieses aus dem Kontakt rausgehen, sich nicht zumuten in den Abstand. Und was dann ja auch passiert, fällt mir ein, ist, man spürt natürlich trotzdem untergründig Spannungen. Man fragt sich, warum guckt er so komisch, warum grüßt er nicht mehr, warum hält er mir nicht die Tür auf, warum, so. Und dann fangen auch die Fantasien an. Also je mehr man aus dem Kontakt rausgeht und an der Physiognomie und der Interaktion merkt, irgendwas ist da komisch, desto mehr fängt man an, Fantasien zu entwickeln und desto tiefer werden die Gräben, so eine Abwärtsspirale. Ne? Also je mehr man da durch diese Kontaktlosigkeit verbunden mit einer merkwürdigen Stimmung irritiert ist, desto heftiger werden die Fantasien, was da vielleicht los ist. Ne? Das ist auch so ein...
Das meinte ich mit Interpretation genauso, genau. Ich finde, Fantasien ist eigentlich fast noch ein schöneres Wort, weil es so deutlich macht, wie weit weg das oft von der Realität ist.
Kann ich nur
bestätigen.
Dann gibt es ja auch dieses Muster des hart Zurückschlagens. Auch das gibt es. Also, ne, wenn ich Angst vor Konflikt habe, kann ich auch sehr, sehr kämpferisch werden. Auch das, ne, kann er sozusagen in so eine Art von Kriegszustand landen. Und ich kenne aber auch von mir, also eine meiner, glaube ich, fürchte ich, der Arten, wie bei mir die Konfliktspannung sich entlädt, wenn ich aber es mir nicht traue, es direkt anzusprechen, dass ich eher so ein bisschen so komische Witzchen mache, wo dann Leute so ein bisschen so irritiert sind, sarkastisch werde, ironisch werde. Also es sind dann eher so auf so einer Textebene könnte man denken, Tillmann macht einen Witz, aber irgendwie spürt man das, dass irgendwie pieksig ist. Ne? Und das kann sich auch unangenehm anfühlen, ist aber auch eine Vermeidungsstrategie am Ende, statt zu sagen, du, mir gefällt es aber gerade gar nicht, was wir machen. Ich hatte gedacht, wir hätten was anderes vereinbart. Und dann kommt da so ein komischer Witz da rein. Ne? Und das sind auch so Erscheinungsformen, die ich kenne. Oder auch so diese im betrieblichen Kontext ganz weit verbreitet, diese innere Kündigung. Ne? Irgendwie Leute machen Dienst nach Vorschrift. Sieht oberflächlich alles fein aus, aber wenn wirklich mal eine große Herausforderung kommt, dann fehlt es an Manpower zum Beispiel. Oder bis hin zu den Leuten, die dann wirklich weg sind. Einfach, die sind plötzlich, ne, arbeiten ja auch zum Enneagramm, da gibt es so also Kopfstile, die dann eher, wenn sie dann merken, das passt nicht mehr, dann einfach zack, sind sie weg. Und eine wertvolle Person verloren, einfach weil der Weg hin zum direkten Ansprechen und Ausräumen einfach nicht gefunden worden ist. So, ne?
Und das Interessante ist, gerade in so einem beruflichen Kontext, es ist ganz oft so, dass Fantasien, Interpretation haben wir schon gesagt, dass ich aber auch, wenn ich gegebenenfalls nicht Hierarchieoberster bin, sondern eher angestellt, Angestelltenverhältnis, dass ich ein Problem habe mit Dingen, die mein Chef, meine Chefin gemacht hat und diese runterschlucke, bespreche, nicht anspreche und dadurch vermieden wird, dass ich meine Bedeutung, meine Wichtigkeit und das, was ich eigentlich bin oder gefühlt auch zu geben habe, entweder nicht gesehen wird oder nicht gehört wird. Auf jeden Fall, die Konsequenz ist, finde ich, man vertritt sich nicht. Und dieses Nicht-Vertreten, weil man vielleicht Angst hat vor einer Gegenreaktion vom Chef und Machtverhältnisse und dann, was denkt er dann über mich und dann kündigt er mich. Diese ganzen Gedankenkarusselle machen so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy auch oft, finde ich.
Ja.
Und dann spricht man mit anderen auf dem Flur darüber und plötzlich fangen an, genau sich eben Parteien zu bilden und Polaritäten zu entwickeln, weil die einen sind in dem Camp und die anderen sind in dem Camp und irgendwie wird es nur noch schlimmer.
Ja. Das sind sozusagen diese äußeren und inneren Folgen, die wir da sehen können, erleben können, wenn wir Konflikte vermeiden. Und es ist ja auch interessant, es gibt ja auch eine Psychoneuroimmunologie, also geht es um die Widerstandskraft und die Abwehrkräfte des Körpers gegen Entzündungen, gegen virale Infekte und ähnliches. Und das ist eben spannend, dass diese Psychoneuroimmunologie inzwischen tatsächlich klar erforscht hat, dass wenn Leute viel in Angst sind und viel in Stress sind, dass dann das dadurch ausgeschüttete Cortisol die Immunantwort unterdrückt. Das heißt, Menschen, die die ständig und regelmäßig in Angst leben und auch in Angst vor Konflikten leben, die sind tatsächlich im Durchschnitt ungesünder. Die haben mehr mit Infekten, die haben mehr mit Krankheiten zu tun. Das heißt, was ich ja als Mediator am Arbeitsplatz auch immer wieder erlebe und erfahre, dass Menschen sich dann krank schreiben, das wird dann oft so interpretiert als, ja, der weicht dem Konflikt aus. Aber sehr, sehr gut denkbar, dass es sehr häufig tatsächlich eine physiologische Reaktion auf nicht klar bearbeitete, offengelegte und geklärte Konflikte ist. Also so tief bis in die Gesundheit geht das Thema rein hier.
Ich finde Angst, wenn man das körperlich betrachtet, ich stimme dir total zu, jeder kennt sicherlich diesen berühmten Schlag in die Magengrube.
Ja. Ja.
Der ist aus meiner Erfahrung ganz oft irgendwie mit Angst verknüpft.
Hm.
Also passiert vielleicht auch sowas in Schamsituationen, wo man sich beschämt fühlt. Aber in Scham steckt ja auch zu, ich würde sagen, mindestens mehr als 50%, ich würde eher sagen 80% Angst drin, soziale Angst. So ein Magengeschwür und so, also ich kann das total aus meiner eigenen Realität, was du gesagt hast mit diesem schönes Wort, ich krieg's nicht mehr rauf, psychoneuronales irgendwie Immunität.
Psychoneuroimmunologie, ja.
Ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, ja.
Ja, spannend. Magst du vielleicht sogar was dazu mehr erzählen? Du hast ja auch für dich, so habe ich die Erinnerung, so wie du es erzählst, ein klares Vorher und Nachher erlebt vor der Mediationsausbildung, nach der Mediationsausbildung. So, ne? Und das würde mich einfach wirklich mal interessieren, nochmal, wie du das beschreibst, das Vorher und das Nachher.
Ja. Also ich habe die Mediationsausbildung tatsächlich gemacht, unter anderem, weil ich wusste, dass ich Angst vor Konflikten habe. Du hast ja schon die Kategorisierung so ein bisschen aufgemacht. Kopf, Herz, Bauch, Enneagramm. Also da unterteilen wir unter anderem in Kopf, Herz, Bauch. Und ich würde mich dem Herzzentrum zuordnen. Und da ist grundsätzlich das Thema Beziehung sehr groß und das Thema Konflikte sehr bedrohlich, würde ich es mal sagen.
Bedroht die Beziehung, ne?
Bedroht die Beziehung und tatsächlich auch bei Sachthemen. Also es ist oft nicht so leicht, als Herzmensch zu differenzieren. Das ist jetzt gerade ein Sachthema und wir unterhalten uns hier inhaltlich.
Ja.
Das ist nicht so oft, sondern eigentlich ist alles ein persönliches Thema. Und entsprechend macht es auch, ja, diese Entwicklung, dass man eben Angst vor Konflikten hat. Ich Angst vor Konflikten hatte. Und das hat sich gezeigt, eigentlich irgendwie überall. So subtil manchmal, aber ganz explizit eben in diesem berühmten Platzen. Also bei mir, so war es bei mir, dass sich bei mir immer viel anstauen musste. Kleinigkeiten, weil ich dieses schon die kleinsten Irritationen, Störgefühle nicht ansprechen zu können, weil ich eben Angst davor hatte, was es mit der Beziehung macht. Dass ich das unterdrückt habe und dann ist es nochmal passiert und nochmal passiert und dann ist irgendwann das berühmte Fass zum Überlaufen gekommen und auf einmal ist es explodiert wie ein Vulkan und die Person kommt aus dem Nichts, denkt sie sich, was? Ich habe nichts davon gewusst und hä? Sag's mir doch früher, so diese typischen Reaktionen, die man dann auch hört. Und natürlich, das hat die Beziehung dann erst recht nicht besser gemacht, also...
Eigentlich
habe ich dazu beigetragen, dass genau das passiert ist, was ich nicht wollte, nämlich, dass die Beziehung irgendwie erstmal einen Knacks bekommt und man dann wirklich erstmal an der Beziehung arbeiten muss. Ja, das ist meine Angst gewesen in Konflikten. Wusste ich natürlich alles erst schlauerweise, als ich diese Selbstreflexionsprozess dann durchlaufen habe.
Also einfach aus einer intrinsischen Sorge um die Beziehung heraus, ganz lange nichts sagen und sozusagen die auf die guten Seiten schauen, die Verbindung suchen, das Positive betonen und dann irgendwann läuft das Fass sozusagen über und dann wird es aber intensiv. Und das ist dann auch dann wahrscheinlich für die anderen auch manchmal eine Überraschung sozusagen. Huch, was ist denn da los? Wenn man dann so die Liste
es wird intensiv, emotional, nicht mehr inhaltlich irgendwie stringent und einfach, es ist einfach keine schöne Konversation in dem Moment. Nicht mehr konstruktiv.
Ja.
Was mich bei dir... Darf ich die Sache umdrehen? Ich weiß aus deinen Erzählungen auch, wie du dich vorstellst. Ich glaube, du sagst oft das Wort, du hast dich früher auch als du Mediation kennenlerntest, als Beziehungslegastheniker bezeichnet. Ich weiß, dass du auch Angst hattest vor Konflikt, oder? Also wie war das bei dir?
Ja, das ist wirklich interessant, weil ich ja vom Enneagrammstil her bin ich ja, habe ich ein Achtermuster und das bedeutet ja, dass ich da mit sehr viel Energie in Konflikten reingehe häufig. Also da ist
der Stil. Der Vollständigkeit halber nur ganz kurz, ist es übrigens Bauchzentrum.
Bauchzentrum, ist die Acht, ja. Genau, Bauch sozusagen da, wo die Wucht, die Energie herkommt. Und das Paradox ist aber, dass ich hatte schon zwei ältere Schwestern in meiner Familie, die auch genau dieses Muster hatten. Und ich hatte eine Mutter, die dieses Muster hatte. Also gab es schon, bevor ich als fünftes Rad an den Wagen kam, schon unglaublich viel. Aber wir waren ein Akademikerhaushalt und trotzdem war es bei uns ziemlich laut. Also da war viel Energie im Raum und viel offener Konflikt. Also speziell zwischen einer meiner Schwestern und meiner Mutter war viel Konflikt. Und ich glaube, das hat mich massiv beeindruckt und ich glaube, es war deutlich, also ich habe da mit meiner Bauchenergie, mit meiner Wut, mit meinem Ärger, habe ich da gar keinen Raum mehr. Der Raum war schon voll mit Ärger und Wut so. Und nicht nur damit, es gab auch unheimlich gute, viele schöne andere Energie. Aber so was Konflikte anbelangt, da habe ich schon, glaube ich, als kleines Kind sehr staunend mit großen Augen geguckt. Und ich habe, so ist meine Selbstrekonstruktion, meine Selbsterklärung, ich habe im Grunde genommen, bin ich in die Rolle des vernünftigen Themann gegangen. Also ich habe das, was in dem Achtermuster auch drin liegt, ich fühle mich verantwortlich, ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass nicht noch mehr Lärm ist und habe im Grunde genommen im sozialen Kontext Familie meine eigenen Konfliktimpulse meistenfalls runtergeschluckt. Also ich war der Vernünftige. Ich habe kaum gequengelt, ich habe alles gemacht, was die Erwachsenen wollten. Aber, und das ist eben das Spannende, irgendwo musste dieses Ventil ja auch hin. Ne? Es war ja trotzdem viel Energie in mir drin. Und ich habe das wirklich, ich habe mich bei meinen Gleichaltrigen sehr unbeliebt gemacht. Also ich war von der 1. bis zur 13. Klasse für mein Empfinden in meiner Klasse ein kompletter Außenseiter. Ich war ein sehr guter Schüler, aber ich war sehr unbeliebt, weil ich auch nichts teilen wollte, weil ich auch recht kämpferisch meine Meinung vertreten habe. Also ich habe nicht so zurückgezogen. Ich fand die anderen alle doof und die fanden mich auch doof. So, das war mein Erleben. Ich glaube, wenn man dann im Nachhinein mit Menschen spricht, ist das ein bisschen differenzierter. Aber das war so mein inneres Bild, mit dem ich da durch die Welt gegangen war und war natürlich dadurch auch sehr isoliert. Also ich war so ein stolzer Außenseiter, sage ich mal, und habe eigentlich so meine kämpferische Energie mit meinen Peers, mit meinen Gleichaltrigen ausgelebt und habe da aber auch auf der anderen Seite innerlich drunter gelitten. Da war schon auch so, ab der 5. Klasse habe ich das sehr bewusst wahrgenommen, dass ich mich irgendwie draußen vorfühle, keinen Anschluss hatte, keiner mag mich und solche Geschichten. Und das hat mich letztendlich ja zur Mediation auch gebracht. Das war einer der Gründe, als ich dann zum ersten Mal zufällig in einem Mediationsworkshop saß und gehört habe, ach, so kann man auch reden im Konflikt. Das hat mir einen ganz wichtigen Leuchtstern gegeben für meine Entwicklung, so würde ich sagen. Ne? Ja.
Ja, und was hat sich geändert für dich? Also du hast Mediation kennengelernt und dann, glaube ich, ja auch sehr prägend die Klärungshilfe kennengelernt, wo ja wirklich eigentlich, ich würde sagen, die Intensivierung der des Konfliktes eigentlich ja noch gefördert wird oder sogar nachgeholfen wird, nämlich sag eigentlich erstmal, was deine Beschwerden und Vorwürfe an die Gegenpartei sind. Das ist ja nicht unbedingt für die meisten Menschen, die beschwichtigen wollen, ja erstmal nicht intuitiv. Man will ja eigentlich beschwichtigen, zumindest meistens, die meisten Menschen intuitiv. Was hat das für dich verändert, auch im Sinne von Angst vor Konflikt und Umgang mit Konflikt?
Also tatsächlich ist das wirklich ein langer Weg für mich gewesen, einer kontinuierlichen Entwicklung an verschiedenen Ebenen. Also ich habe es ja, Mediation ja von Amerikanern, von Ron Crable vor 41 Jahren, also im März 1985 habe ich es gelernt. Und was ich damals ja gelernt habe, war ja diese interessenorientierte Mediation. Also das man heute landläufig in Deutschland meistens mit Mediation bezeichnet, ist eigentlich interessenorientierte Mediation, nämlich dieser Stil, den wir von den Amerikanern gelernt haben. Und was mir damals erstmal genützt und geholfen hat, und Klammern, was ich später dann begriffen habe, dass es nicht reicht, aber was mir erstmal genützt hat, war dieses, im Konflikt ist es wichtig, dass ich auch erstmal dem anderen zuhöre, dieses aktive Zuhören. Da sind wir auch ganz stark auch bei der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Also diese Vorstellung, wenn ich mich auch erstmal für die Beobachtung des anderen und für die Gefühle und Interessen des anderen interessiere, habe ich schon erreicht, dass die ein bisschen freundlicher, netter und ruhiger werden. Das ist sozusagen die Strategie. Und dann kann ich dann ja selber auch noch ganz nett sagen, was meine Beobachtungen sind, was meine Gefühle sind und meine Interessen. Und interessanterweise, also das war für mich ein Fortschritt damals als 20-Jähriger, das zu können und zu tun. Aber es hat mein Kernproblem nicht behoben. Nämlich das Kernproblem, also wenn ich dann auch die GfK und auch diese Interessenorientationen, ist so ein Ruf von kommuniziere freundlich, sei nett. Und zwar schon im Mediationsgespräch. Und das heißt, also ich habe da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne durchaus eine Menge Leute, die versuchen, gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, dieses gut miteinander reden, und ich spüre so das untergründige Brodeln dieser Menschen und ich erlebe es dann als unauthentisch, so dieses aufgesetzte Lächeln und ja, ich brauche Sicherheit, und man merkt so, oh, darunter brodelt das. Also das so. Also insofern, das ist so der lange Weg, den ich gerade beschreibe. Im ersten Schritt hat es mir geholfen. Dieses Zuhören hat natürlich einen riesigen Unterschied gemacht im Kontakt, im Konflikt. War leichter für mich anzuknüpfen. Und ich habe dann aber doch auch gemerkt, und zwar in Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden in den 2000er, in den Nullerjahren in Betrieben, dass viele Kunden, Kundinnen mir von der Fahne gegangen sind. Die waren einfach nicht damit einverstanden, dass es gleich nur um wertfreie Beobachtung ging und gleich um die guten Interessen, Bedürfnisse ging. Also man merkt so richtig, dass diese Art, wie interessenorientierte Mediation arbeitet, dass man sehr schnell auf das positive Verbindende kommt, dass man sagt, bitte beleidigt euch nicht, bitte lasst euch ausreden. Also man ist gleich in seinem Käfig des Wohlwollens, und da fühlen Leute sich erstmal beengt, gerade in eskalierten Konflikten. Und da kam dann eben rein in diese Krise, die ich da hatte, wo ich dachte, Mensch, das funktioniert hier nicht so richtig. Da bin ich halt dann über einen zweiten großen Lehrmeister gestolpert, und das war eben Christoph Thoma mit seiner Klärungshilfe. Und da fand ich eben einen sehr spannenden, der entscheidende große Unterschied eben wirklich, nicht nur die Beobachtungen, nicht nur die Gefühle, sondern auch im Zwischenschritt auch die Vorwürfe benennen zu dürfen und zu sollen. Das ist ein Teil der Befreiung aus diesem inneren Käfig, ein Teil der Befreiung des Drucks, zu sagen, du hast hintenrum über uns geredet und das nehme ich dir übel. Also wirklich eine klare Du-Botschaft. Oder ich reiß mir hier die Beine aus, damit unser Projekt zum Erfolg wird, und du kommst nur zu unseren Videoterminen, oder dazwischen passiert gar nichts. Und das ist einfach, das ich empfinde das als unfair. Ich buckel hier und du erntest am Ende mit die Lorbeeren, die Rosen, so, ne? Also das ist ja dieser Zwischenschritt, den die Klärungshilfe macht, dass in einem Zwischenschritt nach der Beobachtung die Menschen wirklich auch über ihre Vorwürfe reden können. Und ich habe das, also ich mit meiner Achterenergie, habe das als Befreiung erlebt. Das ist so, als wenn ich so vorher so ein Kloß im Hals stecken geblieben bin. Jetzt darf ich diesen Kloß ausspucken. So ist mir das damit gegangen, und so habe ich auch viele meiner Kunden erlebt, ne? Und das finde ich ja spannend, nochmal von dir zu hören, wenn du so sagst, ja, ne? Beziehungen, Sorge um Beziehungen und nur ja nicht zu garstig mit dem anderen umgehen und so. Und das würde mich mal interessieren, wie es dir eigentlich damit ergangen ist, als du diese Erlaubnis und die Aufforderung durch die Klärungshilfe bekommen hast in der Ausbildung. Okay, jetzt Vorwürfe auf den Tisch, Vorwürfe benennen. Mhm. Wie war das eigentlich für dich?
Das war für mich mit die herausforderndste Arbeit in der ganzen Ausbildung. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich will es gar nicht so kleinreden. Die ganze Ausbildung ist echt nicht, also die ist tough, ich glaube, für jeden Menschen, weil du einfach wirklich in einer gewissen Weise an deine persönlichen Grenzen kommst, weil jeder Mensch, glaube ich, irgendein Thema mit Konflikt hat und du halt einfach da reingehst, ne? Und das dann zu leiten. Und ich habe es auf zwei Ebenen unterschiedlich schwierig für mich persönlich gemerkt, gerade auf dieser Vorwurfsebene, als ich den Konflikt halten sollte. Ich konnte sofort so ein bisschen herzmenschmäßig, ich wusste genau, oh, denen geht's nicht so gut und warum geht's denen nicht so gut und guck mal, dem geht's so und ja, und das kann man doch verstehen, wenn man sowas erlebt hat. Da muss man doch jetzt nicht, also mein Ego hat versucht, da muss man doch jetzt nicht noch einen Vorwurf benennen. Das ist doch viel zu brutal. Und dann ist ja vielleicht wirklich die Beziehung kaputt. weil dann verhärten sich ja die Fronten. Also die Angst davor, wenn ich wirklich jetzt einen Vorwurf benenne, dann ist tatsächlich das, warum macht man das? Ne? Ich musste auch erst ein bisschen rationalisieren, warum das sinnvoll ist. Und als Person, die in einer Mediation sitzt, einen Vorwurf zu benennen, das war wirklich ein bisschen so, als würde ich jetzt jemandem einfach eine Ohrfeige geben. Einfach aufstehen, eine Ohrfeige geben. Einfach aufstehen und dem wehtun. Und wer will jemandem wehtun? Ich meine, im Umkehrschluss, indem ich es nicht benannt habe, habe ich ihm natürlich irgendwie auch mir wehgetan, weil irgendwas drin geblieben ist, was natürlich unausgesprochen blieb. Aber das sind so für mich diese zwei Ebenen gewesen, die beide auf unterschiedliche Weise herausfordernd sein waren oder sind. Ich würde sagen, mittlerweile kann ich Vorwürfe ganz gut benennen, auch wenn ich eine Mediation begleite. Aber ich glaube, für mich war wichtig zu verstehen, warum es so gut ist, das zu benennen. Ich brauchte den Nutzen. Ich musste den Mehrwert verstehen. Sonst hätte ich, glaube ich, das nicht richtig hingekriegt.
Und wenn du den nochmal so in deiner Sprache formulierst, so was würdest du heute sagen, was ist da für dich der Mehrwert, wenn du dem anderen deinen Vorwurf sagen kannst und der dir auch sein? Also was ist da, wie würdest du das benennen, den Vorteil?
Ja, das geht jetzt schon so ein kleines bisschen in die Episode. Wir wollten auch gleich in einer nächsten Episode, genau darüber gehen wir nochmal tiefer rein. Aber lassen wir das mal kurz, weil ich finde das schon, es ist gar nicht so banal. Und dieses Paradox finde ich auch, ne? Das Paradox, du benennst einen Vorwurf und das soll was bringen. Also GfK schreit jetzt dich gerade an und sagt, mach's bloß nicht, bitte, bitte nicht. Ne? Du musst in Bedürfnissen sprechen. Und der Vorteil, würde ich sagen, ist, also erstmal, ich glaube auf mehreren Ebenen, es entlädt, was du gesagt hast, ne? Der Kloß darf irgendwie plötzlich rauskommen, weil den schleppt man ja trotzdem irgendwie mit sich rum. Und ich glaube, diese Intelligenz, die in einem Austausch steckt, ja, boah, das ist so vielschichtig. Auch diese Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung gehört da ja auch mit dazu. Also wenn ich einen Vorwurf benenne, dann glaube ich, dass die Person vielleicht zum ersten Mal auch oder eine der wenigen Male plötzlich diesen Vorwurf in ihrem Leben explizit hört. Also es lädt sogar zur Selbstreflexion ein. Stimmt das? Stimmt das nicht? Hä? So hast du das wahrgenommen? Also wir stellen plötzlich Dinge in Frage, die für uns vielleicht völlig normal sind. Ja, so bin ich doch, so kommuniziere ich doch. Also das ist noch ein Punkt. Und ich glaube für mich dann, und das ist tatsächlich dann die übernächste Episode, es ist die Einladung zu vertiefen. Weil das nennt sich die Konfliktleiter, da wirst du sicherlich noch viel besser erklären können als ich. Aber diese Möglichkeit, auf der Vorwurfsebene Emotionen erstmal an die Oberfläche zu bringen, um das als Grundlage zu verwenden, um zu vertiefen und sich dann irgendwann wirklich auf einer Ebene zu begegnen, wo man wirklich die Bedürfnisse, ich würde fast schon sagen, ganz natürlich sich zeigen. Ja, ich habe jetzt viel plädoyiert. Was sagst du dazu, Tillmann?
Ja, das hatte ich ja auch schon versucht, ne, bevor ich den Ball zugespielt habe, auch noch schon mal zu sagen, dass das sehe das genauso wie du, dass diese Offenheit im Vorwurf mich einmal ein Stück weit von meinem Druck befreit, mich gesprächsbereiter macht, die andere Seite klarer informiert. Und natürlich ist das, was du sagst, dabei auch sehr, sehr wichtig. Natürlich darf das nicht das Ende des Gesprächs sein. Also man darf nicht, wir wollen hier nicht einladen, euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört oder seht, einfach nur Vorwurf rauszuhauen und sich umzudrehen und die Tür zuzuschlagen. Also im Grunde genommen, dieses Ehrlichsein, was mein Vorwurf ist, das macht Sinn in einem Gespräch, in dem es einen Rahmen gibt von, komm, lass uns mal zusammensetzen. Und ich würde dir gerne mal wirklich ganz ehrlich sagen, wie ich das gerade sehe und was meine Schwierigkeit ist, bist du dazu bereit? Also ich glaube, es braucht auch so eine kleine Vorwarnung. Ich muss gerade heute, denke ich, hatte gerade heute Morgen eine Auftragsklärung mit einer Führungskraft zu einer Mediation. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Und wir, die Führungskraft und ich, haben so ein bisschen darum gerungen, wie das Format der Mediation passend sein kann. Und die Führungskraft aus verschiedenen Gründen immer wieder versucht, ins Spiel zu bringen, dass sie doch vielleicht den ersten Tag nicht anwesend sein muss und das doch reicht, wenn dann nur ihre Nachgeordneten mit mir sprechen. Sie kommt dann später dazu. Und
hat sie das, die Person das auch begründet? Also
ja,
warum?
Es gab einen sehr guten Grund, nämlich dummerweise hat sein Chef wiederum einen Workshop mit ihm und anderen Kollegen genau auf diesen ersten Tag gelegt. Also der Anlass war schon klar. Nur ich habe dann versucht, das durch einen Teil Online-Mediation und so, ich habe das versucht, so zu konstruieren, das Ganze, dass wir es doch noch retten, dass er zu den allermeisten Teilen gerade das erste Viertel der Mediation und die letzte Hälfte der Mediation dabei ist, dass nur ein Viertel fehlt. Und ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, wie es funktionieren kann, obwohl er fehlt. Und da war er erstmal nicht so dabei und hat ziemlich viele Gegenargumente gehabt. Und ich wurde innerlich so ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ich habe so gemerkt, wir hatten eigentlich ein totales Agreement, wie das optimal funktioniert. Und jetzt so. Und dann habe ich tatsächlich in dem Punkt gesagt, deswegen sage ich das gerade, darf ich Ihnen mal im Augenblick ganz ehrlich sagen, was ich gerade denke? Ganz, ganz ehrlich, wäre es für Sie okay? So eine kleine Vorwarnung, ne? Und dann hat er, gerade weil ich so meinen inneren Ärger gemerkt habe, ich muss jetzt damit umgehen. Und dann hat er gesagt, ja, so. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie im Grunde genommen vermeiden wollen, dass Sie bei diesem Konfliktgespräch dabei sind. Dass wenn die schwierigen Dinge auf den Tisch kommen, dass Sie bald, so den Eindruck habe ich. Und das fand ich ganz interessant, wie er reagiert hat. Nämlich ziemlich gefasst und hat dann gesagt, nein, so ist das nicht. Aber ich habe das Problem, dass, und dann kamen noch weitere Gründe auf den Tisch, weshalb das für ihn schwierig war. Also es führte dazu, mein Vorwurf, der ihn so ein bisschen angepiekt hat, führte dazu, dass ich noch ein bisschen besser verstehen konnte, was ihn da umtrieb und wir dann damit umgehen konnten. Ja, und wir haben jetzt am Ende einen Plan gefunden, der, glaube ich, für uns beide okay ist. Aber ich glaube, das war gut, ihn da mal so ein bisschen so anzupieken. Und er war souverän genug, auch das zu nehmen, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Da muss man auch gucken. Man braucht einen Rahmen, man braucht eine Erlaubnis. So. Ja. Hm. Und mich würde nochmal in deine Richtung fragen. Du, Episode heißt keine Angst vor Konflikten. Ist es schon deutlich geworden, dass so der gute Grund, weshalb Vorwürfe auf den Tisch dürfen, für dich so einer von diesen Elementen war, die dir geholfen haben, offener in Konflikte reinzugehen? Was gab es, was dir geholfen hat, im Laufe der Mediationsausbildung diese Angst vor den Konflikten abzubauen, vielleicht sogar in Richtung eines Interesses zu gehen, wie spannend, ein Konflikt sozusagen? Also, was hat noch dazu beigetragen?
Ja. Genau, spannend, ein Konflikt. Das ist auch oft so, was man ein bisschen erlebt. Am Anfang der Mediationsausbildung ist so, ein Konflikt. Und am Ende ist es, ein Konflikt. Den müssen wir aber jetzt mal untersuchen. Ihr müsst vielleicht eine Mediation machen untereinander. So, ne? Also eine Sache ist tatsächlich, dass es so praktisch ist und man sehr oft diese Sachen übt, also in der Ausbildung. Also es ist eine sehr praxisorientierte Ausbildung. Und diese konsistente, immer wiederkehrende, verlässliche, fast schon, mittlerweile würde ich sagen, sehr verlässliche Sicherheit, Vertrauen, dass der Konflikt sich auflöst, mindestens, und das ist ja ein bisschen das Versprechen der Klärungshilfe, Klarheit durch Wahrheit, selbst wenn er sich nicht auflöst, mindestens zumindest klar wird. Also er wird klar, es wird klar, was ist überhaupt das tatsächliche Problem, ohne Interpretation, ohne irgendwelche, Fantasien, war dein Wort, schönes Wort. Ja. Es wird auch klar, was eigentlich emotional da drin in den Menschen passiert. Und im besten Fall wird es auch klar, was auch wirklich dann, sind wir bei GfK, die Bedürfnisse dahinter sind und echt die echten schwierigen Verletzlichkeiten, die dann auch passiert sind in dieser ganzen Zeit. Und in den Großteil erlebe ich, dass das verbindet und dass das auch eine Klärung, auch eine Beziehungsklärung, eine Verbesserung der Situation macht. Aber selbst wenn es das nicht tut, ist zumindest für beide Parteien klar, okay, wir kommen hier nicht zusammen. Aber ich kann trotzdem irgendwie die Person sein lassen, wie sie ist und muss nicht mehr diese verurteilende, bewertende, vernichtenden Gedanken über die Person haben.
Ja, ja, ja.
Und das so konsistent und häufig zu erleben, sowohl als Beobachter, als auch in der Konfliktpartei, als auch als Mediator, das macht mittlerweile einfach für mich ein ganz klares Vertrauen.
Ja.
Das wird auf jeden Fall konstruktiv enden, ja.
Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn wir ruhig mal es gibt ja eigentlich vier Formate in unserer Mediationsausbildung, in der Menschen diese Erfahrung machen können, dass Konflikte,
ja, sag mal,
die offen ausgesprochen werden, ja einen guten Ausgang nehmen. Das eine ist ja, dass wir fast gar keine geskripteten Rollenspiele haben. Also es ist nicht so, dass die Leute ein Papier bekommen und jetzt muss ich einen Oberförster spielen, der sich mit einem Waldmitarbeiter beult, wo du sagst, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun?
Ja.
Das ist so ein bisschen, also ganz viele Ausbildungen laufen mit solchen geskripteten Rollenspielen, wo es da ein bisschen schwierig ist, die eine echte Erfahrung zu machen. Bei uns ist es so, dass wir ja doch regelmäßig Rollenspiele machen zu Themen, die Leute selber einbringen. Also ich bin Teilnehmender, ich habe bei meinem Arbeitsplatz einen Stress mit meinem Chef, da ärgert mich was. Und ich suche mir in der Gruppe jemanden, der so gefühlt so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Chef hat. Ich dopple den einen als Teilnehmer. Ich sage denen so ein bisschen, wie der Chef tickt und was er denkt. Und ich spiele dann mich selbst als Fallgeber und der andere spielt meinen Chef und ein Dritter mediiert. Das heißt, ich bin als Fallgeber in der Mediation als Mediant, als Konfliktbeteiligter und gebe dadurch sehr authentische Energie rein und erlebe auch sehr authentisch aus der Rolle des Fallgebers, des Konfliktbeteiligten, wie das eigentlich ist, wenn mit Mediation gearbeitet wird und wenn man sich offen ausspricht. Also es ist gar nicht so selten, weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber gar nicht so selten, dass Leute hinterher sagen, ach, der Chef war zwar nicht da in dem Rollenspiel, aber tatsächlich die Beziehung hat sich verbessert. Einfach, weil man selber auch eine positive Erfahrung damit gemacht hat, sich offen auszusprechen, so würde ich mal interpretieren. Ne?
Kann ich bestätigen, ja.
Ja, das ist so der eine, diese halb realistischen Rollenspiel, ich bringe meinen Fall ein. Zweitens machen wir jeden Morgen diese themenzentrierte Interaktion. Das ist ja so eine metakommunikatorische Morgenrunde, wo es wirklich jeden Morgen darum geht, wie geht's mir hier, wie erlebe ich die Atmosphäre, wie geht's mir mit der Leitung, also das, was sozusagen an Feedback in Richtung Leitung geht, das läuft bei uns jeden Morgen. Und Feedback in Richtung Gruppe, also dieses sich daran gewöhnen. Und das ist ja live, das ist echt. Ja, also so eine Mediationsausbildung hat ja auch ein bisschen was mit Stress zu tun, weil man kommt an stressige Themen, an Konflikte ran. Und da passiert was mit mir selbst und mit der Gruppe. Und da passieren ganz normale Spannungen, entstehen da. Und das ist das wirklich, was wir die ganze Zeit üben, morgens darüber reden, wie war das gestern für mich? Wo habe ich mich da als gescheitert erlebt? Wo habe ich mich draußen vor? Wie ging es mir? Also das ist so eine zweite Form.
Da will ich ganz kurz erwähnen, weil das für dich schon so Normalität ist, dass du es, glaube ich, nicht explizit aussprechen musst. Wenn du sagst, sich daran gewöhnen, das zu benennen, dann meinen wir tatsächlich das Angenehme. Also es darf auch schon positives Feedback sein. Aber wo wir natürlich in der Mediations- oder ihr, ich bin ich damals, ich sag mal, wo ich damals in der Mediationsausbildung drauf geachtet habe, ist natürlich das Unangenehme. Also TZI, ganz, könnte man eigentlich auch eine eigene Episode zu machen, ganz tolles Modul, will ja genau, sprich's aus. Ne? Du hast ein Störgefühl gestern gehabt, sprich es aus.
Genau. Und dann gibt es ja, was ich sehr liebe in unserem vierten Modul, dass wir ja jeden einladen und jede Teilnehmende schreib auf zwei Kärtchen zwei verschiedene Themen, die du hier mit jemand anders im Raum besprechen möchtest, wo du irritiert bist, wo du nicht ganz glücklich bist, nicht ganz zufrieden bist. Also wo man wirklich sagt, okay, da haben jetzt zwei im Raum etwas Kleineres, Größeres und das sind ja ganz verschiedene Dinge. Also das ist dann mal so, dass jemand sich von jemand ein bisschen komisch angebürgt gefühlt hat. Es kann aber auch einfach sowas sein wie, Mensch, wir hatten noch vereinbart, du schreibst das Protokoll für unsere Intervisionsgruppe und das Protokoll ist immer noch nicht da. Also es gibt so verschiedene kleinere und größere Irritationen und dann sind da eben zwei, die so innerhalb von anderthalb Stunden, zwei Stunden mediiert werden, ein Dritter mediiert und wir als Ausbilder sitzen als Supervisoren daneben. Und das ist auch wirklich 100% live. Ne? Also es gibt es einfach nicht, dass du so lange über ein Jahr hinweg 28 Tage mit Leuten zusammenarbeitest, dass da nicht was entsteht. Und wir machen eben das so, dass wir das offen sprechen. Und viertens ist ja wirklich was, was ich total froh bin, dass ich das mal so erfunden habe, diesen Mediationspool. Das heißt, jeweils drei Menschen aus der Ausbildung tun sich zusammen und versprechen, dass im Laufe der Ausbildung jeder von denen einen echten Konfliktfall einbringt. Also ich mit meiner Schwester, ich mit meinem Kollegen, ich mit meinem Nachbarn und die anderen beiden aus diesem Dreierpool, die mediieren das dann außerhalb der Ausbildung. Das läuft ja nicht in einem Ausbildungskontext, sondern läuft außerhalb, das organisieren die selber. Und auch da wiederum die Erfahrung, wow, also was das so bringt, offen Konflikte auszusprechen an echten Fällen. Das heißt, man kommt wirklich aus der Ausbildung Mediation Expert Training raus mit mindestens 4 echten Mediationen, 5 echten Mediationen, die man entweder als Mediant oder als Mediator erlebt hat. Und das ist das, was du so als Vertrauen bezeichnest. Da entsteht eine Menge Vertrauen in die offene Aussprache von Konflikten dadurch, weil es eben nicht nur einfach ein Rollenspiel ist, was geskriptet ist und nicht nur Theorie, sondern das ist das eigene Erleben wirklich. Das fundiert so diese Erfahrung. Ja. Mhm.
Willst du Hospitation nicht dann auch noch erwähnen? Ich finde, das war auch noch wichtig.
Stimmt, ja. Also Teilnehmer können eben in meinen eigenen Mediationen hospitieren. Ich habe ja sehr viele Team-Mediationen auch mit Führungskräften und Teams in großen und kleinen Unternehmen. Und das dauert in der Regel 2 Tage am Stück. Und da können dann eben Teilnehmende tatsächlich mitkommen. Das sind dann meine Assistenten. Das heißt, die reflektieren mit mir in den Sitzungspausen, die Mediation, habe ich nochmal so eine extra Reflexionshilfe. Und die Teilnehmenden erfahren dadurch eben, sehen live wirklich von morgens, erster Tag, 10 Uhr bis abends, zweiter Tag, 16.30 Uhr, wie so eine Mediation am Stück abläuft. So. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Praxiserfahrung von, okay, das funktioniert bei Beiersdorf, bei BASF, das funktioniert bei Lufthansa Technik, bei Hamburg Wasser und auch in vielen kleinen Handwerkerbetrieben. Also das mache ich ja, bin ja überall unterwegs, soziale Betriebe, öffentliche Verwaltung etc. Und das ist natürlich auch sehr, ja.
Ich merke gerade auch die Gefahr hin, dass du jetzt so ein bisschen dich windest vor Komplimenten. Aber tatsächlich, ich merke, dass auch deine Sicherheit und, also ich fange nochmal anders an. Ich erlebe dich wirklich als Koryphäe der Mediation. Einfach zum einen, weil du es so lange machst, aber auch wirklich, weil ich bei dir erlebe, you practice what you preach. Also diese, dass du nicht nur ein theoretischer Ausbilder bist, sondern wirklich auch der Großteil deines Lebens tatsächlich in Praxis, in Unternehmen ist. Das erlebt man in der Ausbildung und diese Souveränität und Sicherheit und diese Klarheit, diese, ich würde sagen, nicht mal in Ansatz angezweifelte Aussagen, die du da machst, was der Vorteil ist, das so zu tun und auch diese, ja, wie soll man sagen, Unbeirrbarkeit, es auch in der Ausbildung live zu demonstrieren. Das hat mir auch, das hat auch dazu beigetragen, dass ich erkannt habe, okay, also ich bin voll, ich vertraue Tillmann und ich vertraue, dass er sagt, dass es stimmt, was er sagt. Also, ja.
Ja, ich finde es spannend, wo du das gerade erzählst, bekomme ich die Assoziation, ne, wir sind ja bei der Episode Keine Angst vor Konflikten und natürlich kenne ich auch die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter, ne, so dieses, oh Gott, gerade in den ersten Jahren war dann tatsächlich eine Mediation machen mit unglaublich viel Schweiß und Sorgen und uiuiui und was kommt dann. Aber das Problem bei der Mediation ist ja, du hast ja die Inhalte nicht wirklich in der Hand. Du steuerst den Prozess, aber was da kommt und wie sich's auswirkt, mal gucken. Und insbesondere hat sich das früher für mich wie so ein Tritt in die Magenkuhle angefühlt, wenn in der Ankommensrunde jemand aus dem Team was Kritisches gegen die Mediation oder den Mediator gesagt hat. Sowas wie, ach, Sie wollen allparteilich sein, Sie haben ja schon mit meinem Chef geredet und also interessant. Oder sowas wie, oh, wir haben schon so viel geredet im Team, das bringt doch gar nichts, jetzt sitzen wir 2 Tage. Also es gibt immer wieder Leute, die tatsächlich solche sehr starken, fundamentalen Widersprüche einbringen zu Beginn von Mediation oder mittendrin. Und das ist eben auch was ich von der Klärungshilfemethodik sehr gelernt habe und was auch dazu beigetragen, dass ich dann wirklich mich inzwischen freue, wenn Leute sowas sagen. Das Interessante ist nämlich, man kann beobachten, diese Leute, die zu Beginn von Mediation am motzigsten sind, in Anführungszeichen, das sind die häufig am meisten in den Konflikt einbringen und auch Lösungsenergie und Drive und Offenheit einbringen. Das sind oft die besten Kunden. Die am Anfang am meisten Widerstände zeigen, in Anführungszeichen, sind eigentlich die besten Kunden. Warum? Ja, sie sorgen für sich. Sie sprechen das, was schwierig ist, offen aus und sorgen für dich. Und das ist doch das Idealbild eines Konfliktbeteiligten in der Mediation, dass die autonom selbstbestimmt für sich gucken, wie können wir den Konflikt klären. Und das ist eben auch, und das ist eben auch sehr klärungshelferisch, dann das herauszufordern und sowas zu sagen, wie in eine Mediation gehen, ist wie zum Zahnarzt gehen, gibt es rationale Gründe, aber kaum einer ist davon begeistert und das wird bei Ihnen ähnlich sein. Und das interessiert mich. Was sind Ihre gemischten Gefühle zu dieser Mediation? Also ich lade richtig ein in der Phase 1, dass Sie mit Ihrer Skepsis kommen und bin immer wieder begeistert, wenn Leute diesen Mut haben, diese auch zu äußern. Und bin immer wieder begeistert, wie die dann damit umgehen, wenn ich damit interessiert umgehe und akzeptierend umgehe, aber auch sage, und das ist mein Anspruch. Mein Anspruch ist Allparteilichkeit und wenn ich das nicht einlösen könnte, wäre ich kein Mediator. Wenn Sie jemals den Eindruck haben in der Mediation, ich bin parteiisch für Ihren Chef, wären Sie bereit, das mir zu sagen? Und dann sagen die, ja, so. Und dann zack, habe ich einen Ja-Kontrakt mit denen. Und das ist, also kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Es ist wirklich so, dass ich inzwischen innerlich juble, wenn Leute am Anfang der Mediation mit Widerständen kommen. Ich weiß, das wird eine gute Mediation, ja.
Ja, es ist ein bisschen, der Hinweis, dass du das ja auch in Episode 2, dieser Mini-Kontrakt, ne?
Richtig.
Das genau. Kann man nochmal nachhören da.
Genau.
Und ich kann es nachvollziehen. Ich find's einfach eine tolle Methode. Und da will ich auch nochmal ganz kurz sagen, für mich ist das auch nicht, falls dieses Bedenken jetzt gerade aufkommt so, es klang nämlich so ein bisschen, es klang so ein bisschen methodisch, dann frage ich die, ob das okay ist und dann kriege ich ein Ja. Vielleicht denkt sich die eine oder andere Person, das ist ja ein bisschen manipulativ hier. Das ist ja, was Tillmann hier dann mit mir machen würde. Nee. Also es ist wirklich in dem Moment, in der Haltung, in dem Anspruch. Der Anspruch ist ja genau das. Also bitte sorge für dich, wenn du merkst, ich bin parteiisch, sag's mir, ne? Dieses laut aussprechen, also auch da wieder nicht zurückschrecken von dem Widerstand. Ich bin einfach so, man hört vielleicht auch bei mir, ich bin so begeistert von dieser Art der Klärung mittlerweile. Also ja, genau.
Ja, und ich glaube, wir kommen ja so langsam zum Abschluss auch, denke ich mal, von diesem Podcast. Also wer Lust hat, angestoßen von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, da mehr zu erfahren, am 16. April starten wir wieder mit der nächsten Mediationsausbildung im schönen Schloss Buchenau in der Mitte Deutschlands, gut erreichbar. Und
zwischen Fulda und Kassel ist es, ne?
Genau, ja, also südlich von Bad Hersfeld, genau.
Ah, genau, oder so,
und, ja. Genau, und wer da mehr lesen will, Mediationsausbildung, www.mediationsausbildung.de, da seht ihr das volle Programm sozusagen und die Details.
Ja, Tillmann, danke. Die erste Episode hat viel Spaß gemacht. Jetzt gucken wir mal in die nächste, wo wir übersprechen wollen, was ist denn eigentlich produktiv am Konflikt und wie nutze ich den Konflikt?
Ja.
Oder? Das war doch der Plan.
Ganz genau. Dann werden wir uns wiedersehen zu diesem Gespräch. Wie ganz real am Arbeitsplatz und privat kann ich das dann produktiv nutzbar machen? Ganz genau. Ja.
Cool.
Philipp,
bis bald.
Okay, ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.